Schlien?
Hardy?
Auf was bist du denn heute schon im Netz reingefallen?
Muss ich tatsächlich drüber nachdenken? Ich falle klassischerweise ganz gerne bei Instagram auf irgendwelche Werbeanzeigen rein. Sehe dann irgendwas und denke mir so, oh, das ist aber ein tolles Gerät, das brauche ich in meinem Leben, definitiv. Und dann stelle ich fest, so erst im zweiten Gedanken kommt mir dann, nee, ist eigentlich Quatsch, ne? Und es wird auch nicht so funktionieren, wie es in der Werbung gezeigt wird wahrscheinlich.
Aber so eine Nummer krasser, was heute dann noch nicht, wo es einen so im Scroll Daumen juckt, ich gebe dir mal so ein paar Hits. Bild, Meldung, Ausschnitt, Screenshot, Marietta Slomka. Sie hätte es nicht sagen sollen, on air, jetzt ist ihre Karriere vorbei. Oder anderes Highlight. Durch die Auswirkungen der US-Zölle wird diese Aktie bald steigen. Sie kaufen 1350 Aktien zum Preis von 0,28 Euro und nach 3 Monaten werden sie 320.000 Euro erhalten.
Jetzt muss ich mal ganz kurz reingrätschen. Hardy, was hast du denn bitte für einen Feed? Das ist ja unglaublich.
Tja, mein digitaler Alltag.
Nee, ich muss zugeben, es gibt ein Video, das zurzeit in Social Media umgeht, und zwar von Donald Trump, der in einem Interview sagt, er würde ganz gerne die Schweiz vereinnahmen und habe aber bei seiner Recherche herausgefunden, dass die Schweiz gar kein richtiges Land sei.
Oh.
Das ist allerdings, habe ich wiederum bei meiner Recherche herausgefunden, gar kein richtiges Video von Donald Trump, sondern es ist ein Deepfake.
Dann sind wir eigentlich schon beim richtigen Thema, Schlien. Ich frage dich jetzt mal als Journalistin, mal angenommen, du siehst in deinem Feed ein Video von Emmanuel Macron und Friedrich Merz. Die sitzen am Tisch und Emmanuel Macron räumt ganz, 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 ganz schnell ein kleines, weißes, zerknülltes Taschentuch weg und steckt sich's in die Hosentasche, räumt's vom Tisch. Meinst du, die machen einfach nur die Bude schön, weil gleich der Fotograf kommt, oder steckt da vielleicht noch mehr dahinter?
Ich würde sagen, da steckt Heuschnupfen dahinter, oder? Es ist doch Heuschnupfenzeit.
Also diese Szene jedenfalls, Knüll, Knüll, weißes Ding, schnell weg vom Tisch und dann in die Kamera lächeln, die gab es tatsächlich Mitte Mai. Und wundersamerweise sind sehr viele Menschen auf die Story eingestiegen, dass angeblich der neue deutsche Bundeskanzler und der französische Staatspräsident da ein weißes Drogenpäckchen vom Tisch geräumt haben sollen. Warum das auf einmal so viele Leute behauptet haben, darüber reden wir heute hier in Update verfügbar.
Aber Hardy, vielleicht waren da ja auch meine 320.000 Euro drin aus dieser Anzeige vorhin, von der du erzählt hast.
Das ist Update verfügbar, ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag mit Schlien Golmitzer
und Hardy Röde. Keine Anlageempfehlungen hier in Update verfügbar. Lasst euch nicht irre machen von uns. Und für 320.000 Euro müssen wir beide hier leider noch ganz schön lang stricken, Schlien und ich. Und auch in Sachen, haben da drei europäische Staatschefs ernsthaft Drogen konsumiert auf dem Weg nach Kiew? Da müssen wir euch enttäuschen. Keine neuen Enthüllungen hier. Es wurde einfach nur ein benutztes Taschentuch vom Tisch geräumt vor einem Fototermin.
Ich sag's ja, Heuschnupfenzeit. Aber Hardy, noch mal kurz zum Mitschreiben. Was ist genau passiert auf diesem Weg nach Kiew?
Also Emmanuel Macron, Friedrich Merz und auch noch der britische Premierminister Keir Starmer sind im Zug in die Ukraine gefahren, um dort den Präsidenten Zelensky zu treffen. Ein Fernsehteam war dabei, hat Bilder gefilmt, die dann danach von der Agentur Associated Press veröffentlicht wurden. Kurzer Videoclip, auf dem sieht man, wie die drei sich für das Foto eben bereit machen, das gleich von ihnen von Fotografen geschossen wird. Und Emmanuel Macron nimmt tatsächlich einen kleinen weißen zerknüllten Gegenstand vom Tisch, der vor ihm liegt, und steckt ihn schnell in die Tasche. Und dann sitzen alle kurz so rum wie auf der Familienfeier, bevor der Fotograf endlich Cheese sagt.
Und dann kommt das Internet, oder?
Dann kommt das Internet. Nach ein paar Stunden, YouTube-Videos, TikToks, Reels fliegen durch die Gegend, in denen die Leute eben raunen. War das vielleicht Kokain da auf dem Tisch, was der so schnell versteckt hat? Also ich sehe es ganz deutlich. Kommentarspalten, eindeutig Kokain. Dann auch so, vor Friedrich Merz liegt übrigens so ein längliches Ding, das sieht aus wie ein Nasenlöffel, den man zum Koksen benutzt. Andere Leute so, ja, jetzt ist es aber klar. Und dann nimmt die Sache tatsächlich Fahrt auf, als ein Telegram-Post von Maria Sacharowa erscheint, Sprecherin des russischen Außenministeriums, und die schreibt, ein Franzose, ein Engländer und ein Deutscher steigen in einen Zug und ziehen eine Line. Offenbar sind sie so drüber, dass sie vergessen haben, ihr Zubehör wegzuräumen, bevor die Journalisten kommen. Ein kleines Päckchen und einen Löffel.
Ernsthaft?
Ja, du weißt, ernsthaft ist ein sehr dehnbarer Begriff, aber diese These, dass das ein Drogenpäckchen sein könnte, auf diesem tatsächlich auch relativ unscharfen Video, die ist jetzt dann eben in der Welt und die ist auf einmal das ganze Thema, obwohl es doch eigentlich bei der Reise von den dreien um eine europäische Friedensinitiative für die Ukraine geht.
Ja gut, ich kann es mir vorstellen. Und diese angebliche Koks-Geschichte greifen dann wieder noch mehr Welterklärer auf und sagen dann, ja, man wird ja wohl noch mal fragen dürfen, wie es so ist.
Genau, das ist ein Reflex, auf den man sich mittlerweile verlassen kann, wenn man solche Theorien in die Welt setzt. Und natürlich, um das hier zu unterstreichen, hier ein Update verfügbar, darf man alles fragen. Draußen in der Welt, in allen Medien natürlich auch. Wir sind ein freies Land. Aber diese Sorten Fragen und diese Sorte Aufregung, die dienen uns als Nutzerinnen und Nutzern halt manchmal eben gerade nicht dabei, wenn wir wissen wollen, was wirklich in der Welt los ist.
Dann sollten wir wahrscheinlich die ganze Welle um dieses Video einfach mal ernsthaft hinterfragen.
Genau, weil es vielleicht, wie so oft im Leben, noch ein paar andere Erklärungen geben könnte für diesen Moment, der zufällig von einem Kamerateam gefilmt worden ist und der tatsächlich vielleicht im ersten Moment ein bisschen schräg aussieht.
Heuschnupfen, ich sag's ja.
Die Regierungen von Frankreich und Deutschland haben tatsächlich auf die Gerüchte reagiert, aber zu Heuschnupfen haben sie nichts veröffentlicht, leider. Da sind wir jetzt also auch auf Spekulationen angewiesen.
Okay, Hadi, aber ganz im Ernst, wie kommen wir denn dahin, dass wir eben nicht in diesen einen Tunnel laufen, zu dieser einen Version der Story, die dann doch irgendwie so logisch klingt und gerade so steil geht im Netz, dass ich als Nutzerin oder Nutzer vergesse nachzudenken, ob es denn vielleicht auch ein bisschen anders gewesen sein könnte?
Also, was ich einen guten Faktencheck finde für so eine Story, das ist der mit den drei Zutaten, die drinstecken, die wir uns vielleicht ganz einfach selber stellen können, wenn wir so einer krass klingenden Meldung oder so einer Geschichte begegnen.
Listen wir es doch mal auf. Erstens.
Klingt das zu absurd oder zu perfekt, um wahr zu sein? Was sagst du?
Drei Staatschefs im Zug. Sie schauen vor dem Foto etwas irritiert, packen dann irgendwie schnell was weg und dann grinsen sie ganz unschuldig, als hätten sie was angestellt. Absurd auf jeden Fall.
Check, genau. Zweite Frage, wird eine starke Emotion ausgelöst? Also bist du wütend, wenn du das liest oder hörst? Hast du Angst? Bist du empört? Wie fühlst du dich?
Ja, doch, kann man schon sagen eigentlich. Empört sind schon manche BürgerInnen. Garantiert, wenn drei Regierungschefs da angeblich Drogen auf dem Tisch haben, auf dem Weg zu einem eigentlich sehr wichtigen Gipfelgespräch. Ich meine, vielleicht ist es ja auch was ganz anderes, aber man wird ja wohl noch mal fragen dürfen.
Empört sind wir da aber an dem Punkt schon. Dritte gute Frage, sind irgendwelche Beweise oder Quellen angegeben bei dieser Nachricht?
Also wir gehen jetzt mal nicht auf diese Theorie mit den Drogen ein, die das russische Außenministerium veröffentlicht hat. Gab es denn irgendwelche anderen Quellenangaben in dem Video?
Tatsächlich war auf einigen dieser Videoausschnitte, die man gesehen hat, das Logo von der Nachrichtenagentur drauf, von AP, Associated Press, die das tatsächlich gefilmt hat. Und das, muss man sagen, ist immer eine gefährliche Zutat bei Verschwörungstheorien aller Art, wenn ein Teil der Story stimmt und tatsächlich nachprüfbar ist.
Das Video ist also schon grundsätzlich authentisch. Die waren tatsächlich im Zug und das wurde auch gefilmt.
Genau. Und das gibt dem Ganzen dann plötzlich so einen offiziellen Charakter. Und jetzt haben wir drei dicke Haken gemacht bei diesem Check. Ist es krass, absurd, zu perfekt, um wahr zu sein? Da haben wir auf alle Fälle gesagt, ja, so ist die Geschichte. Dann sind wir emotional geworden, wahrscheinlich empört, wenn hier möglicherweise drei Staatschefs mit Drogen am Tisch sitzen. Und dann, oh Wunder, ist dieses Video ja auch noch authentisch. Das Logo ist ja drauf von dieser Nachrichtenagentur.
Und ich rate jetzt mal, wenn wir diese drei Häkchen sehen an der Story, dann sollten wir am besten nochmal woanders nachschauen, was da dran ist, oder?
Explosion vermeiden, nicht sofort weiterschicken oder weitererzählen, sondern erstmal schauen, auf welchen anderen Kanälen drüber geredet und geschrieben wird, aber eben geredet und geschrieben ohne Emotionalisierung und mit einem Blick auf die möglichen anderen Varianten der Geschichte. Zum Beispiel gab es von diesem Moment nicht nur dieses leicht unscharfe Video, sondern auch hochauflösende Fotos, bei denen man das Taschentuch noch auf dem Tisch liegen sieht. Der Fotograf war nämlich schon da. Und spätestens da muss eigentlich jedem klar sein, das ist ein Taschentuch.
Gesundheit.
Danke. Es schauen sich sowas nicht nur die klassischen großen Medien an, die ihr kennt, sondern auch Faktenchecker, Spezialisierte. Die schauen sich alle öffentlich verfügbaren Informationen ganz genau an und auch in diesem Fall haben sie ihren Job gemacht. Das Ergebnis ist natürlich viel langweiliger als die Aufregergeschichte. Nichts, aber auch gar nichts an der Szene deutet irgendwie darauf hin, dass da Drogen im Spiel waren.
Das Update für heute ist also eins, was wir uns nicht downloaden können, sondern was wir uns, wie würdest du sagen, Hadi, antrainieren müssen.
Naja, die gute Nachricht, das Update haben wir eigentlich schon im Kopf, nämlich unseren Verstand. Wenn wir den benutzen, sind wir schon auf der richtigen Strecke. Vielleicht können wir uns so einen Reflex antrainieren, dass wir solche schrägen Geschichten erkennen und zum Beispiel mit der Suchmaschine nachschauen. Macron und Merz plus den Zusatz Faktencheck. Da landet man tatsächlich bei solchen Seiten, die nochmal viel, viel, viel genauer nachschauen. Oder wenn es schon zu gut klingt und eine emotionale Aufregergeschichte ist mit einer angeblich todsicheren Quelle, dann können wir auch direkt zu solchen Seiten gehen.
Ja, was uns auch klar sein muss, solche Stories, die entstehen ja fast nie aus dem Nichts, sondern sie entstehen aus falschen Informationen, die auch ganz gezielt verbreitet werden, um eben uns Menschen zu täuschen und zu manipulieren. Also wenn ich durch den Tunnel der Coke-Story einfach mit durchgehe, dann denke ich, ja, schon wieder ein Beweis, dass ich dem Staat und der Politik nicht vertrauen kann.
Das Gegenteil ist hier der Fall. Sehr nüchterne Politiker waren am nächsten Tag zu Gast bei einem sehr nüchternen ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew und haben einfach nur ihren Job gemacht.
Dann lassen wir euch die Informationen und Tipps zu euren privaten Faktenchecks direkt in den Infos zur Sendung. Da findet ihr sie dann.
Genau. Und auch auf der BSI-Website gibt es übrigens viele Infos zum Thema Desinformation. Den Link packen wir euch auch in die Sendungsinfos.
Eine Frage noch, Hadi.
Ja.
Meine 320.000 Euro?
Kleiner Teaser. Um die geht's in der nächsten Folge. Fest versprochen.
Wir reden heute in Update verfügbar auch noch über ein zweites sehr wichtiges Thema, digitale Gewalt. Ein Thema so vielfältig wie das Internet selbst, kann man sagen.
Ja, vom Internet wissen wir ja, dass es leider nicht nur das Gute im Menschen weckt, wie bei uns.
Man kann sagen, jede neue technologische Möglichkeit bringt auch immer gleich Personen mit sich, die sie ausnutzen, um nichts Gutes damit anzustellen. Die Gewalt, die im analogen Raum schon immer da war, setzt sich natürlich auch digital fort und nimmt da schon auch erschreckende Formen an. Darüber habe ich mit Michaela Burkhardt gesprochen. Sie arbeitet beim Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe und ist dort Referentin für das Projekt Aktiv gegen digitale Gewalt.
Jetzt musst du mir ganz kurz helfen. Digitale Gewalt, nehme ich an, ist so ein bisschen Sammelbegriff für alles das, was mit digitalen Mitteln oder im digitalen Raum ausgeübt wird an Gewalt oder negativen Handlungen. Also ich denke zum Beispiel auch an sowas wie Hate Speech in sozialen Medien. Liege ich da richtig?
Ja, richtig, das ist halt so der Klassiker. Aber da geht's ja ganz oft um dir eigentlich fremde Personen im Netz, die dich dann beschimpfen oder dir sogar nachstellen. Mhm. Und wir schauen uns heute vor allem die digitale Gewalt im sozialen Nahraum an. Das ist ein weites Feld, hat Michaela Burkhardt mir erklärt. Und ihr werdet staunen, was man so alles nicht auf dem Schirm hat, was einem gefährlich werden kann.
Sozialer Nahraum, das klingt entweder nach einem sehr überfüllten Bahnabteilschlien oder nach Beamten und Beamtinnen Deutsch. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was genau das ist.
Erkläre ich dir gerne, Hadi. Was ist der soziale Nahraum? Der Begriff sozialer Nahraum bezieht sich auf das unmittelbare soziale Umfeld eines Menschen. Also Personen, mit denen er oder sie private oder familiäre Beziehungen pflegt. Das können Freunde, PartnerInnen, Familienmitglieder oder KlassenkameradInnen sein. Digitale Gewalt im sozialen Nahraum bedeutet also, dass Menschen innerhalb ihres engen sozialen Umfelds durch digitale Mittel verletzt, belästigt oder bedroht werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Durch diese Form der Gewalt entsteht außerdem eine doppelte Belastung. Zum einen durch die digitale Schädigung selbst, zum anderen durch den Verlust des Vertrauens und der Sicherheit im persönlichen Umfeld. Viele Menschen fühlen sich dadurch isoliert oder schämen sich, was es noch schwieriger macht, Hilfe zu suchen. und wie diese Hilfe aussehen kann und welche vielfältigen Formen digitaler Gewalt es gibt, das erzählt uns jetzt Michaela Burkhardt vom BFF im Interview. Das ist der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Michaela, ich grüße dich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ihr habt ja bei euch im Frauennotruf ein Projekt, das nennt sich Aktiv gegen digitale Gewalt. Kannst du uns ein bisschen was drüber erzählen? Worum geht's denn da?
Ja, erstmal auch von mir vielen Dank für die Einladung. Also der BFF, der Bundesverband der Frauennotrufe und Frauenberatungsstellen, beschäftigt sich schon ganz lange mit digitaler Gewalt. Und da gibt es seit 2017 das Projekt Aktiv gegen digitale Gewalt. Und wir richten uns vor allen Dingen an die Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen und Frauennotrufen und machen Schulungen für die, Informationsmaterial. Wir informieren, wenn es neue Formen von digitaler Gewalt gibt. Wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit auch, um dafür zu sensibilisieren. Und wir bringen auch selbst so Infobroschüren und Sachen nach, wo man mal was nachschlagen kann. Und wir sind auch politisch aktiv. Also wir betreiben politisches Lobbying, zum Beispiel für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Oder wir nehmen Stellung zu politischen Entwicklungen und gesetzlichen Entwicklungen. Genau, das ist so die grobe Zusammenfassung.
Kannst du so ein bisschen erklären, woran es da genau mangelt? Also woran liegt es, dass digitale Gewalt vielleicht oft nicht ernst genommen wird? Oder was ist nicht bekannt?
Also ich glaube, es gibt insgesamt in der Gesellschaft immer noch so eine Vorstellung, dass digitale Gewalt oder der digitale Raum irgendwie so ein rechtsfreier Raum ist, in dem irgendwie keine richtigen Regeln gelten oder in dem auch Verletzungen nicht real sind oder Gewalt nicht real sind. Und das stimmt natürlich nicht. Also Gewalt im digitalen Raum oder Gewalt mit digitalen Mitteln hat die gleichen Auswirkungen wie Gewalt im analogen Raum auch. So, und da gelten auch Gesetze und da fehlt es manchmal an Bewusstsein und auch an Bewusstsein dafür, dass überhaupt gerade Gewalt passiert. Also ich glaube, wir haben uns viel an Dinge schon gewöhnt, so an Umgangsformen im digitalen Raum oder an so Alltagskommunikation über digitale Geräte, dass wir das oft gar nicht mehr hinterfragen, ob das eigentlich gerade unsere Grenzen überschreitet.
Digitale Grenzen setzen ist da ja auch irgendwie so ein bisschen das Stichwort. Wo liegen denn die digitalen Grenzen? Gibt es da so einen großen, umgrenzten Raum, auf den man sich allgemein vielleicht einigen kann? Und innerhalb dieses Raums setzt jede Person selbst seine persönlichen Grenzen?
Also problematisch wird es halt immer dann, wenn man sich selbst nicht mehr zurückziehen kann. Also wenn Kommunikation sozusagen rund um die Uhr immer in mein privatestes Umfeld kommt, wenn ich permanent Dinge zugesendet kriege, die ich gar nicht haben will, wenn auf Leute Druck ausgeübt wird, immer verfügbar zu sein, immer antworten zu müssen, wenn es keine Privatsphäre mehr gibt, also sozusagen alle Handlungen, die jemand tut, jeder Ort, an dem sich jemand aufhält, mitgesendet und mitgelesen wird. Genau, und wenn es so wenig Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu wehren. Also ne, digitale Welt hat ja super viele Kontaktwege und wenn man einen blockiert, dann gibt's halt noch 10 andere Messenger, über die eine Person Kontakt aufnehmen kann. Und da ist leider oft die Vorstellung, dass Leute, wenn man ihnen digital schreibt, bitte immer verfügbar sein müssen.
Das fängt ja oft im Kindesalter sogar schon an, ne? Über Tracking, über Überwachung beispielsweise. Hast du da so ein paar Beispiele, was du aus deiner Arbeit kennst, womit Menschen auf dich zukommen?
Ja, also es gibt tatsächlich Apps, um Kinder zu tracken, also deren Standort, was sie über Messenger schreiben, welche Webseiten sie aufrufen. Und die sind tatsächlich legal, also die gibt's auch im App Store, kann man die runterladen. Und das ist tatsächlich schon eine Frage, über die man mal diskutieren könnte, ne? Also was macht es eigentlich mit Kindern schon, wenn man sie immer kontrolliert, wenn sie wissen, dass sie sozusagen rund um die Uhr unter einer Art von Überwachung stehen. Und solche Apps werden aber auch eingesetzt, um digitale Gewalt auszuüben, also zum Beispiel in Partnerschaftsgewalt zu überwachen. Wo hält sich die Partnerin auf? Mit wem schreibt sie? Welche Webseiten besucht sie? Und dann gibt es natürlich noch andere Apps, die sind nicht legal, das ist dann Spyware. Und die trackt sozusagen eine Person, ohne dass sie irgendwas davon mitbekommt. Und das ist natürlich super grenzwertig.
Sollte man vielleicht auch noch mal mit dazu erwähnen, es gibt ja ein Recht auf Privatsphäre. Also Tracking, das heimlich passiert, ist eigentlich Stalking.
Genau, das ist eine Form von Stalking. Tatsächlich ein Unterschied, ob das Kind minderjährig ist und ich der Elternteil wäre. Ne, dann ist das tatsächlich erlaubt, aber bei erwachsenen Personen geht es nicht. Es ist ist nicht erlaubt, fällt unter Stalking.
Jetzt haben wir irgendwie einen Haufen Schlagworte schon verwendet. Wir sprechen von digitaler Gewalt im Allgemeinen. Vielleicht sollte man da mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was ist denn eigentlich alles digitale Gewalt? Ganz oft geht es um dieses klassische Hate Speech in sozialen Medien. Aber digitale Gewalt findet ja eben auch im privaten Umfeld statt, wie du ja schon gesagt hast. Zum Beispiel auch nach einer Trennung. Wie kann ich mich denn davor schützen?
Also digitale Gewalt in dem sozialen Nahraum, nennen wir das, also in Partnerschaften zum Beispiel oder Ex-Partnerschaften, hat ganz viele verschiedene Formen. Also da geht es halt viel um Überwachung, um Kontrolle, um permanenten Kontakt. Und ich glaube, es gibt, ja, oder es ist ein guter Ansatz bei einer Trennung, vor allen Dingen, wenn es eine gewaltvolle Beziehung ist, sich auch digital zu trennen. Und je nachdem, wie die Gewaltsituation ist, das auch nicht alleine zu tun, sondern in Zusammenarbeit mit einer Beratungsstelle. Und dann einmal systematisch alle Kontaktwege kappen, über die die andere Person Informationen über mich bekommen kann oder über die Klientin bekommen kann. Also das kann zum Beispiel sein, der Zugang zum E-Mail-Postfach, zum WLAN-Router, zum Smartphone insgesamt, also das Passwort für das Smartphone, Passwort für Clouds oder generell die Frage, ne, was synchronisiert man über sein Smartphone alles mit einer Cloud? Und da sozusagen einmal systematisch so einen Rundumschlag machen und alles, alle Passwörter ändern, alle Zugänge ändern und je nach Situation sich eventuell auch eine Parallelstruktur aufbauen, also neues Handy, neue SIM, neue Mailadresse.
So. Es ist tatsächlich, wenn du das so aufzählst, da gibt es ja sehr viele Dinge, die man in einer Partnerschaft einfach gemeinsam teilt, verschiedene Zugänge. Ich denke jetzt irgendwie gerade an gemeinsame Accounts beispielsweise, die man nutzt. Ich weiß nicht, von Amazon über Netflix, über Lieferando oder was auch immer. Ich muss einfach einmal alles komplett durchgehen, oder?
Genau, es macht total Sinn, sich einmal eine Übersicht zu machen. Wo ist man überall angemeldet? Bei welchen Diensten? Genau, also alles, was irgendwie mit Shopping zu tun hat, alles, was auch mit Kindern zu tun hat, ne? Schulcloud, irgendeine Kita-Plattform, keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Ja, Social Media, alles, wo man sich mal irgendwann mit der Mailadresse angemeldet hat. Genau, sind solche Dienste und Konten und die sollten einmal aufgeschrieben werden und einmal überprüft werden. Und auch Geräte, also zum Beispiel sowas wie eine Fitnessuhr oder auch so Smart-Home-Geräte, die man benutzt, auch die haben meistens irgendwie Passwörter oder Zugänge. Genau, und sich einmal eine große Übersicht machen, wo man eigentlich überall angemeldet ist.
Smart Home ist tatsächlich ein interessantes Stichwort, das du da gerade nennst. Wenn wir jetzt an so einen Smart Home Speaker, sowas wie eine Alexa beispielsweise denken, was kann denn da alles passieren, was man gar nicht so auf dem Schirm hat?
Ja, also bei einer Alexa ist es so, dass wenn man den Zugang dazu hat, kann man auch die aufgenommenen Audio-Tracks wieder mit anhören. Also,
ach so.
Im Idealfall, ne, sind es Personen, die in einem Haushalt leben und die interessiert es jetzt nicht sonderlich, was da jemand gesagt hat. Aber wenn es eine Trennung gab, kann zum Beispiel der Ex-Partner, wenn er das Passwort noch hat und es nicht geändert wurde, auch von außerhalb auf die Daten der Alexa zugreifen.
Das heißt, ich werde abgehört einfach.
Genau, und dann weiß man eben auch, dass sie sich manchmal auch einschaltet, wenn man das nicht möchte. Also gerade wenn das irgendwie Signalwörter sind, die relativ häufig vorkommen, dann passiert es manchmal auch einfach aus Versehen, dass das Ding angeht. Und da lässt sich eben schon auch viel in Erfahrung bringen. Und umgekehrt aber auch Gewalt ausüben. Also alle Smart-Home-Geräte lassen sich, wenn sie nicht so eingestellt sind, dass man außerhalb der Wohnung nicht rankommt, dann lassen sie sich halt auch von weiter weg bedienen. Das heißt, der Ex-Partner würde zum Beispiel in der Nacht die Musik anmachen oder das Licht oder die Rollläden hoch oder die Heizung an oder aus. So, das ist auch eine Form von Gewalt, die über digitale Geräte stattfindet.
Also würdest du sagen, es ist definitiv sinnvoll, nach einer Trennung nicht nur die Trennung von Tisch und Bett sozusagen zu vollziehen, sondern auch digital einfach mitzudenken. Mir ist jetzt gerade ein Beispiel eingefallen aus dem privaten Umfeld, ist schon ein bisschen länger her, lange vor Lieferando, wo der Ex-Partner bei einer Pizzeria 20 Pizzen zur Ex-Freundin nach Hause hat liefern lassen, einfach aus Rache. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, lass sowas mit den heutigen Möglichkeiten öfter passieren, da wird man ja irre.
Ja, also das passiert auch tatsächlich öfter im Rahmen von Partnerschaftsgewalt, dass da ganz viele Sachen bestellt werden. Und es hat natürlich auch finanzielle Folgen für die Person. Mhm. Also je nachdem, wo das hingeliefert wird, gibt es entweder einen Zahlungsverzug oder es gibt Mahnungen oder irgendwas, abgesehen davon, dass man halt die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Sachen wieder zurückzuschicken und den Anbietern mitzuteilen, dass man was nicht bestellt hat. Mhm. So, also das ist schon sehr belastend für Leute, wenn das in so einem großen Rahmen permanent stattfindet.
Wenn du jetzt auch davon sprichst, nachts beispielsweise wird plötzlich das Radio angeschaltet, über Smart-Home-Geräte lässt sich ja auch die Heizung regulieren beispielsweise. Das ist ja fast eine Form von Gaslighting oder Stasi-Methoden, kann man sagen, mhm. ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine Form auch von psychischer Gewalt, ja. Und die führt manchmal auch dazu, dass die Betroffenen selbst gar nicht mehr so richtig wissen, was jetzt alles passiert ist oder nicht und ob sie was eingestellt haben oder ob das die andere Seite war. Und ja, das ist eine große psychische Belastung. Ja.
Was ist denn da der erste Schritt für mich, wenn ich mich unsicher fühle, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht stimmt da irgendwas nicht, irgendwas ist sehr merkwürdig. Was mache ich?
Also wenn es um eine Beziehung geht und die war schon vorher gewaltvoll, dann sollte man, glaube ich, immer die digitale Komponente mit einbeziehen. Mhm. Und da macht es total Sinn, in der Beratungsstelle gemeinsam zu gucken, was liegt vor, wie ist meine Situation, wie ist die Gefahrenlage, über welche digitalen Kanäle haben wir Kontakt und das sozusagen einmal systematisch durchgehen. Und wenn eine Klientin tatsächlich das Gefühl hat, sie wird auch abgehört oder sie hat eine Spy-App auf dem Handy, die alles mithört, dann macht es Sinn, sich vielleicht nicht direkt in einer Beratungsstelle zu treffen oder noch eher in einem Schutzhaus, sondern an einem neutralen Ort, der erstmal unbedarft ist, wo das Gegenüber sozusagen erstmal keinen Verdacht schöpft. Und dann gibt es so signalblockierende Hüllen, da kann man das Handy zwischenzeitlich mal reinlegen, um dann mal in Ruhe zu besprechen mit einer Beraterin, was könnten jetzt die nächsten Schritte sein. Also es ist, glaube ich, immer sinnvoll, nicht alleine zu bleiben mit der Situation und sich Unterstützung zu suchen. Wenn es keine Beratungsstelle ist, dann vielleicht eine Freundin oder eine Kollegin oder die Schwester oder eine andere Person, der man vertraut.
Wer sind denn die Personen, die sich an Beratungsstellen wenden? Wir sprechen jetzt hauptsächlich von Frauen. Mit welchen Bedürfnissen kommen denn Menschen zu euch?
Genau, also die Beratungsstellen sind in der Regel für Mädchen, für Frauen und für alle Flinter-Personen, also auch nicht-binäre und Trans-Personen zum Beispiel, die sich dahin wenden können. Und tatsächlich ist es bei digitaler Gewalt fast immer so, dass es schon Partnerschaftsgewalt gibt oder Gewalt im sozialen Nahraum, die sich dann einfach über digitale Wege fortsetzt. Das heißt, die Lebenssituation ist von vornherein schon gewaltvoll und angespannt. Und genau, ansonsten zieht sich das tatsächlich durch fast alle Altersgruppen. Also bei digitaler Gewalt scheint es ein bisschen mehr jüngere Personen zu betreffen. Es gibt aber noch nicht so viele Zahlen dazu und Partnerschaftsgewalt betrifft tatsächlich alle Frauen in allen Altersgruppen und allen sozialen Schichten, die man sich vorstellen kann. Und genau, alle diese Menschen kommen in Beratungsstellen und suchen da Unterstützung.
Welche ganz konkreten Maßnahmen oder Tipps geben denn dann die Beratungsstellen den Betroffenen? Also ich denke jetzt gerade eben, weil wir auch über diese psychische Gewalt gesprochen haben, gibt es da auch eine psychosoziale Beratung beziehungsweise auch rechtliche Einschätzung?
Genau, es gibt eine psychosoziale Beratung. Das heißt, man wird darin unterstützt, das Erlebte zu verarbeiten und einen Weg heraus aus der Gewaltbeziehung zu finden. Es gibt unterschiedliche Situationen in den Beratungsstellen. Also ich kenne zum Beispiel eine Beratungsstelle, da gibt es einmal die Woche eine kostenfreie Rechtsberatung, da kann man sich hinwenden. Und ansonsten ist es so, dass der BFF zum Beispiel auch so eine Broschüre rausgebracht hat zu digitaler Gewalt. Steht dann immer das Phänomen, ne? Also jemand droht zum Beispiel damit, intimes Bildmaterial zu veröffentlichen und dann steht da drunter, welche Rechtsgebiete das betrifft mhm. und ob das strafbar ist oder nicht. Also das ist zum Beispiel eine gute Hilfe, wo man mal in der Beratungsstelle reingucken kann, ob das, was man erlebt hat, vielleicht strafbar ist. Genau, und ansonsten genau, unterstützen die Beratungsstellen auf jeden Fall immer dabei, irgendwie nochmal eine rechtliche Ansprechperson zu finden oder Rechtshilfe zu beantragen, wenn man nicht genug finanzielle Mittel hat, um das zu leisten. Ja.
Würdest du sagen, ist denn dieses Phänomen der digitalen Gewalt neu?
Ich glaube, es ist nicht ganz neu. Also unser Projekt gibt es ja schon ein paar Jahre. Mhm. Es hat sich auf jeden Fall sehr stark weiterentwickelt. Vor allen Dingen mit dem Aufkommen von Social Media sind halt ganz viele Kontaktwege aufgetaucht, in denen Menschen sehr niedrigschwellig und ja fast kostenfrei permanent senden können, ohne dass da irgendeine Hürde überwunden werden muss. Und ich glaube, so mit jeder Plattform, mit jedem Tool, das sich entwickelt, gibt es leider auch immer wieder Menschen, die das für Gewalt ausnutzen. Also es gibt ja zum Beispiel Bluetooth-Tracker, die wurden mal erfunden für den Fall, dass man die eigene Tasche oder das Portemonnaie verliert, dann konnte man die da reinstecken. Und die werden eben auch dazu benutzt, um Menschen zu tracken und nachzuverfolgen, wo die sich aufhalten, ohne ihr Wissen. Gibt's schon lange und ich glaube, der Grundmechanismus dahinter ist halt immer der gleiche. Also der gleiche wie auch bei analoger Gewalt, dass es eine patriarchale Gesellschaft gibt und dass viele Männer irgendwie so leben und so denken, dass sie einen Anspruch auf Frauen haben und auch im Falle von einer Trennung diesen Anspruch nicht aufgeben können oder wollen.
Wenn du jetzt sagst patriarchale Gewalt, wir haben ja vorhin schon mal überlegt, es sind häufiger Frauen betroffen von digitaler Gewalt als Männer. Gibt es da Nachweise?
Also es gibt für Deutschland tatsächlich nicht so viele Zahlen, aber letztes Jahr hat das Innenministerium das Lagebild herausgebracht. Da geht es tatsächlich nur um geschlechtsspezifische Gewalt und da gibt es auch einen Absatz zu digitaler Gewalt. Die wurden jetzt in dieser Statistik zum ersten Mal in einem gesammelten Kapitel zusammengefasst für das Jahr 23. Und da sieht man, dass ungefähr 90% der Betroffenen von dieser Gewalt über die Veröffentlichung von intimem Bildmaterial sind zum Beispiel Frauen.
Michaela, nach dem, was du jetzt so alles erzählt hast, jetzt haben wir irgendwie einen Haufen Räume aufgemacht, in denen klar wird, da ist einfach Unsicherheit oder das hatte ich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm. Kann ich mich denn überhaupt komplett absichern, selbst wenn ich jetzt beispielsweise all diese Punkte bezüglich digitaler Trennung einhalte, alles abhake? Gibt es eine 100%ige Sicherheit?
Nee, das gibt's nicht. Also man kann total viel tun, um sich und seine Daten zu schützen und sich auch Hilfe zu suchen, wenn man Gewalt erfährt. Aber es gibt keine 100%ige Sicherheit. So wie das auch im analogen Gewalt keine 100%ige Sicherheit oder keinen 100%igen Schutz vor Gewalt leider gibt.
Naja, gut.
Also es ist, glaube ich, da sagen glaube ich immer so ein bisschen, ja, ja.
Da sagen dann vielleicht ältere Generationen, naja gut, dann sei halt nicht auf Instagram oder dann mach doch WhatsApp zu oder ähnliches. Mhm. Aber das kann ja auch nicht die Lösung sein.
Nee, das ist auch keine Lösung. Also das ist halt ein Verzicht auf soziale Teilhabe, der dann wieder zulasten der betroffenen Personen geht. Also das entspricht ja ungefähr so diesem Ratschlag, wenn du nicht willst, dass dir auf dem Heimweg jemand Gewalt zufügt, dann geh halt abends nicht mehr raus. Oder so, ne? Also es kann ja nicht die Lösung sein, dass ich irgendwie ungefähr 50% der Bevölkerung aus digitalen Geräten und Plattformen und Konten zurückziehen, damit sie keine Gewalt erleben. Also das funktioniert nicht und das ist auch, das kann so nicht sein. Also die digitale Welt gehört ja auch allen, so wie die analoge Welt auch, und da müssen sich alle sicher bewegen können.
Dein Projekt Aktiv gegen digitale Gewalt, hast du gesagt, berät Beratungsstellen und bildet weiter und bietet Schulungen an. Als wie gut nimmst du denn den aktuellen Informationsstand bei Beratungsstellen wahr?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also es hängt sehr davon ab, wie einzelne Mitarbeiterinnen aufgestellt sind. Also es gibt super engagierte Beraterinnen, die auch ein Interesse an digitaler Welt haben sowieso oder die vielleicht auch schon damit aufgewachsen sind, je nach Generation. Und es gibt aber auch Beratungsstellen, da ist einfach im Team sozusagen noch keine Person vorhanden, die sich sehr sicher darin fühlt. Also es gibt schon auch immer noch eine große Unsicherheit, was das Thema angeht, glaube ich. Und was auch so ein bisschen fehlt, ist so ein systematischer Ansatz, würde ich sagen. Also es gibt ja in der Ausbildung zur sozialen Arbeit, keine Ahnung, auch einen systematischen Zugang zum Sozialrecht oder zu anderen Themen, die sozusagen wichtig sind für diese Arbeit. Und ich finde, im Umgang mit Gewalt fehlt es einfach, dass systematisch schon bei der Ausbildung und bei der Einarbeitung das beachtet wird und dass es auch vorkommt.
Wie ist es bei Polizei oder auch vor Gericht?
Auch da ist es sehr unterschiedlich. Also auch da hängt es sehr von einzelnen Personen ab und deren Interessens- und Bildungsstand zum Thema. Und auch da fehlt ein systematischer Zugang. Also ich war zum Beispiel schon mal auch an der Polizeihochschule und habe da einen Vortrag gemacht. Und da waren sehr interessierte und engagierte Personen, die auch im Feld der Prävention das auf dem Schirm hatten. Das fand ich super. Ich glaube aber auch, dass es sozusagen für die Personen, die schon lange im Berufsleben sind, kann man sich halt oft aussuchen, welche Fortbildungen man macht. Und vielleicht braucht es da mehr Anreize, auch die digitale Gewalt mehr auf dem Schirm zu haben. Und das gilt auch genau für Amtsgerichte, für Justiz und Verwaltung auch insgesamt, dass das einmal flächendeckend geschult wird.
Dass das nicht nur auf freiwilliger Basis beruht.
Ja, genau.
Was wäre denn aus deiner Sicht wünschenswert, wenn du dir das ausmalen dürftest, wie es weitergehen soll? Was hast du für konkrete Wünsche?
Also ich glaube, für die Betroffenen wäre es sinnvoll, wenn es ein Gesetz gegen digitale Gewalt gibt und das nicht nur irgendwie Hate Speech betrifft, sondern auch diese Form von zum Beispiel der Veröffentlichung von Bildmaterial. Da ist es im Moment so, dass man irgendwie aufs Kunsturheberrecht zurückgreifen muss. Und es wird aber dieser Tragweite gar nicht gerecht. Es geht ja nicht um Urheberrecht, sondern das ist einfach auch eine Form von sexualisierter Gewalt, wenn da intimes Bildmaterial veröffentlicht wird. Also es braucht einmal ein umfassendes Gesetz, in das man direkt reingucken kann und sagen kann, okay, das ist der und der Tatbestand. Und dann kann man damit umgehen. So. Und es braucht auch, wie in ganz vielen anderen Gewaltformen, in ganz großen Ausbau von Beratungsstrukturen, von Schutzstrukturen, um Betroffenen Anlaufstellen zu bieten, ohne Wartezeiten und mit einem guten Know-how und vielleicht auch Kontakten zu IT-Firmen vor Ort, die da irgendwie auch nochmal schauen können, wenn es komplexere Fälle ist. Das wäre super. Und eben auch ganz viel Prävention. Und dazu gehört eben auch, jungen Männern zu signalisieren, Gewalt ist nicht okay, ist keine Kommunikationsform und es gibt keinen Anspruch auf Menschen. Und das gilt im digitalen Raum und im analogen gleichermaßen.
Ich würde jetzt ganz zum Schluss trotzdem noch mal ganz kurz drauf kommen. Was ist denn, wenn ich ein Mann bin und von digitaler Gewalt betroffen bin? Wo kann ich mich hinwenden?
Auch für Männer, die von Gewalt betroffen sind, von allen Formen von Gewalt, gibt es ganz viele Anlaufstellen. Ich würde das googeln am besten. Also sowas wie Anlaufstelle Gewalt gegen Männer. Es gibt eine Telefon-Hotline. Und dann kann man aber über diese Online-Suche auch gucken, was ist in meiner Nähe. Also da gibt es auch Anlaufstellen. Es gibt auch einen Bundesverband Gewalt gegen Männer. Also es kommt halt tatsächlich zahlenmäßig seltener vor. Es ist natürlich ein gesellschaftlich anderer Umgang. Aber ja, da gibt es auch Anlaufstellen.
Männergewaltschutz fällt mir gerade noch ein, beispielsweise. Wäre vielleicht eine Option.
Ja, genau.
Michaela, hast du noch was du gerne hinzufügen möchtest? Fällt dir noch was ein, was dir wichtig wäre zu erwähnen?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich auch als Frau oder Flinterperson viel mit Technik zu beschäftigen. Also es gibt halt immer noch so ein Geschlechtergap zwischen dem Interesse und der Beschäftigung mit Technik. Und das führt manchmal dazu, dass man manchmal sogar auch einfach nur annimmt, dass Männer kompetenter sind, wenn es um Technik geht. Und dann richten die irgendwie das Handy ein und den Router und sowas. Und sich da mehr zuzutrauen und sich da reinzufuchsen. Und dann ist das alles schon gar nicht mehr so fremd. Oder man hat das Gefühl, man versteht eher Sachen, die gerade passieren. Und man kann sich selbst helfen und ist auch nicht mehr so abhängig davon. Also genau. Und dass Technik und auch IT und die Online-Welt nicht nur schlecht sind. Also es ermöglicht halt super viel. Und unter anderem auch für gewaltbetroffene Menschen, sich Hilfe zu suchen. Auch anonym und sehr schnell, ja.
absolutes Empowerment. Ich sehe, hinter dir hängt ein Plakat, da steht We take the power. Das ist der Aufruf, ja. Das ist das Ziel. Ja. Michaela, ich danke dir ganz herzlich für dieses Interview. Schön, dass du mit dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fand es richtig gut.
Okay, wow, da sind in meinem Kopf jetzt gerade nochmal ganz neue Szenarien entstanden, wie Menschen einfach ätzend zueinander sein können, wenn sie das möchten. Da denkt man gar nicht dran. Also, dass das Radio mitten in der Nacht eingeschaltet wird oder dass im Winter die Heizung im Smart Home ausgeschaltet werden kann oder sowas. Ist ja wirklich verrückt.
Es ist total krass und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass bis jetzt noch niemand aus meiner Familie mir Böses will. Aber ich find's bei all der Bedrohung, wie du sagst, trotzdem auch besonders wichtig, einfach informiert zu sein und die Gefahren auf dem Schirm zu haben.
Ja genau, das habe ich auch von Michaela ja rausgehört. Es soll überhaupt keine Angst machen vor dem digitalen Raum, sondern soll uns ermutigen, dass wir uns alle mit den Technologien auseinandersetzen und auch mit den möglichen Nachteilen oder Gefahren, die sie haben.
Und das gerade nochmal, ich betone es nochmal, auch wir Frauen, absolutes Empowerment.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann empowert Michaela ja nicht nur Nutzerinnen und Nutzer, souverän mit der Technik umzugehen, sondern auch andere Leute, die Betroffenen vielleicht helfen. Also in Behörden wie Polizei oder auch in anderen Beratungsstellen. Richtig?
Ja, genau richtig. Das habe ich die Michaela nach dem Interview auch nochmal gefragt und sie hat es mir praktischerweise gleich direkt nochmal ins Mikro gesprochen.
Also man kann sich als Beratungsstelle am besten bei frauengegengewalt.de melden. Das ist die Webseite vom BFF und da gibt es regelmäßige Schulungstermine. Wir machen im Moment Online-Schulungen, jetzt gerade zu den Grundlagen, im Sommer zu digitalem Tracking und Kontrolle. Dann gibt es noch eine Schulung zu bildbasierter Gewalt. Da kann man sich noch anmelden und das ist total sinnvoll. Und was auch für Betroffene sinnvoll ist, ist die Seite aktivgegendigitalegewalt.de. Da gibt es eine Webseite, also eine Startseite mit dem Gewaltphänomen. Also so der Ex-Partner weiß zum Beispiel immer, wo ich bin, kann ich da draufklicken und dann wird mir gezeigt, was das sein könnte und wie das passieren kann und was man als Betroffene auch tun kann. Und da gibt es auch eine Suchmaschine zu der nächsten Beratungsstelle in der Nähe, wo man sich dann hinwenden kann.
Und das war's dann heute schon mit Update verfügbar. Danke euch fürs Zuhören.
Wir hoffen natürlich, dass ihr gerne bis jetzt mit dabei wart bei dieser Folge und irgendwas mitgenommen habt. Falls ja, liked uns doch, folgt uns auch gerne auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hören könnt. Und da freuen wir uns nochmal mehr, wenn ihr uns da ein Sternchen gebt oder gleich 5 oder eine Bewertung für uns schreibt.
Weitere Infos zu unseren Themen dieser Folge findet ihr wie versprochen in den Shownotes. Und für alle anderen Fragen zum digitalen Alltag und zur Cybersicherheit findet ihr das Team des BSI auch auf Facebook, auf Instagram, auf Mastodon und natürlich auf YouTube.
Dann bis zum nächsten Update.
Bis zum nächsten Update.